Sweet Noise.
Der Podcast von Digital Streetwork Oberbayern.
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Street Noise Folge. Heute mit der großartigen Diana Hillebrand. Hallo Diana.
Ich freue mich total, heute hier zu sein.
Du bist Schreibcoach, Autorin und Podcasterin. Ich würde dich eingangs gerne fragen, hast du ein außergewöhnliches Ritual, was du vor dem Schreiben machst?
Ich trinke eigentlich gerne ein warmes Getränk, also einen Kaffee oder sowas. Ich glaube, damit stimme ich mich ein. Kann auch mal ein Tee sein, aber ich glaube, ich habe immer irgendwas zu trinken da stehen. Und so richtig ein festsitzendes Ritual habe ich eigentlich nicht, nö. Ich fange einfach an.
Okay, dann Butter bei die Fische. Wie viel Tassen Kaffee?
Nee, da muss man ja aufpassen. Das dürfen ja nicht so viel werden. Also da trinke ich halt eine, wenn ich anfange, und dann schreibe ich ja ganz lange. Also ich trinke jetzt nicht alle Stunde eine neue Tasse Kaffee. Ich brauche die am Anfang und am Nachmittag vielleicht nochmal eine, und dann ist auch schon gut.
Mhm. Was hat dich eigentlich damals inspiriert, Bücher zu schreiben?
Naja, erstmal kam das Schreiben überhaupt. Also ich hatte nicht vor, Bücher zu schreiben. Ich hatte nicht mal vor, Autorin zu werden. Das hat sich bei mir irgendwie aus Versehen ergeben. Ich hatte einen relativ strengen Papa und habe schon als Kind angefangen, Tagebuch zu schreiben. Weil ich fand, wenn ich das danach durchlese, ist es nicht mehr so schlimm. Ja? Und das habe ich auch noch in Gedichtform gemacht, weil das war so eine Art Geheimsprache. Die hat er nicht verstanden. Also selbst wenn er es gelesen hätte, hätte er nicht verstanden, was ich damit sagen will. Und für mich war das total wichtig. Es hat mir wirklich total geholfen durch Zeiten, wo ich traurig war. Und dieses Schreiben begleitet mich mein Leben lang. Ich habe da nie mit aufgehört, aber ich hatte nie vor, das zu meinem Beruf zu machen. Das ist wirklich aus Versehen passiert.
Das ist so spannend, dass du das sagst, weil dafür machst du das ja sehr erfolgreich.
Ja, aber das ja auch erst seit 2006 habe ich mich wirklich selbstständig gemacht. Davor habe ich ein paar andere Sachen ausprobiert. Ich war im Hotelfach, ich war lange Rechtsfachwirtin in der Anwaltskanzlei. Aber ich habe die ganze Zeit immer auch geschrieben. Das war immer irgendwie dabei. Das gehört so zu meinem Leben wie Zähneputzen, glaube ich, weißt du? Und ich musste erst selber Mama werden und auch den richtigen Mann kennenlernen, der dann gesagt hat, jetzt mach halt endlich was mit dem Schreiben. Und da habe ich, glaube ich, schon, ich war 18 Jahre in der Schreibgruppe hier in München, und ich habe ganz viel ausprobiert, aber nie darüber nachgedacht, das beruflich zu machen. Ich glaube, ich habe gedacht, damit kann man kein Geld verdienen.
Was macht man denn eigentlich in so einer Schreibgruppe?
Da triffst du andere Leute, die auch schreiben. Die waren teilweise schon sehr, sehr erfolgreich. Ich war da das jüngste Küken damals, wirklich. Aber ich habe von dieser Textarbeit, wir haben viel vorgelesen, wir haben erste Lesungen gemacht, habe ich total viel gelernt. Also das war wirklich was, was mich geprägt hat. Ich habe auch viel Kritik gekriegt. Ich kann mich erinnern an eine Geschichte, da hat die Lektorin, die das geleitet hat, die hat gesagt, die Geschichte ist so schlecht, die hast du doch nicht selbst geschrieben. Und das hat mich
Autsch.
Ja, das war einfach ein Thema. Ich weiß noch, das war eine Sexszene auf einem öffentlichen Klo. Ich glaube, das fand sie einfach widerlich. Ja. Und ich habe die Geschichte dann in die Schublade geschoben und eine neue geschrieben. Also diese Kritik hat mir auch gut getan. Ja, also einfach sich mit anderen austauschen und schreiben, gemeinsam zusammenkommen zum Schreiben, das war wirklich toll.
Aber was würdest du sagen in Bezug auf Kritik? Kann man da alles annehmen, oder was kann man da annehmen und für sich verwerten? Weil ja, ist ja irgendwie gesehen auch eine subjektive Meinung, eine Kritik.
Also gute Kritik ist ja nicht persönlich, ne, sondern das sind ja dann Sachen, die sich meistens auf das Werk beziehen, ne, in dem Fall auf den Text. Und das darfst du auch nie zu persönlich nehmen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man irgendwann lernt, das so anzunehmen und zu sagen, ja, das kann ich nachvollziehen, aber da bin ich anderer Meinung und es ist mein Text und das bleibt dann auch so. Das hat auch viel mit Selbstbewusstsein, glaube ich, zu tun, dass man da eben so Entscheidungen treffen kann. Man darf sie nicht verrückt machen lassen, aber wenn 5 Leute sagen, an diesem Text stimmt was nicht, ich komme nicht klar, das verwirrt mich, dann sollte man mal drüber nachdenken, ob man es vielleicht nochmal ändern kann.
Aber was würdest du sagen, wie kann man da Selbstbewusstsein entwickeln? Weil am Anfang ist ja was Neues, mhm, und deswegen ist man ja meistens eher erst unsicher.
Mhm. Ja, das ist wahrscheinlich auch ein bisschen eine Typfrage, ne? Ich glaube, dass ich da schon, ich habe im Hotelfach gearbeitet, da bin ich sehr selbstbewusst geworden, glaube ich, war ich früher auch nicht.
Wenn der Koch einmal anbrüllt, die Köchin.
Genau, die manchmal auch mit Sachen werfen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, das hat ein bisschen was damit zu tun, älter zu werden, andere Bücher zu lesen, dieser Austausch, dann kriegt man so ein bisschen mit, wo man steht, und dann lernt man das mit der Zeit einzuschätzen. Und dann ist es so immer so ein Abwägen, ne? Was kannst du annehmen und wo sagst du, nee, da muss ich selber überlegen, wie ich da weiterkomme. Aber Kritik an sich ist erstmal nicht schlecht. Das bringt einen schon weiter. Sie sollte halt nicht persönlich werden. Also ich mag Kritik dann nicht, wenn es nichts mehr mit der Sache zu tun hat, sondern irgendwie persönlich wird. Das bringt ja auch gar nichts.
Nee, sondern man soll sich halt wirklich dann an die Arbeit, an das Werk halten.
Ja. So ist es, ja.
Ja, ich glaube, damit kann man viel anfangen, was du gesagt hast, ja.
Und Kritik heißt ja auch oft Austausch. Weißt du, das ist, hat so einen negativen Touch, wenn man jetzt hört Kritik. Aber Kritik heißt auch, ich tausche mich mit anderen aus. Die haben Lesentexte, jeder liest ja jedes Buch und jeden Text anders. Jeder hat seinen eigenen Hintergrund. Und dieser Austausch bringt einen erweitert so den Horizont. Ja, man kann so viel daraus ziehen, was andere, wie andere den eigenen Text oder die Lesung oder was auch immer wahrnehmen. Und das ist ja eigentlich auch was, ein Austausch, was Schriftsteller schon immer gemacht haben und dann gesagt haben, du, ich kannst mir erzählen, was du willst, das bleibt so, oder gesagt haben, ja, ich guck mir das nochmal an, vielleicht hast du recht. Und dieser Austausch überhaupt, der Austausch von uns allen, der ist so wichtig und ein Austausch, der nicht unter die Gürtellinie geht. Also kritisch und mit verschiedenen Meinungen zu sprechen, das verlernen wir ja gerade so ein bisschen. Und das finde ich aber total wichtig. Und in der Literatur ist das auch eben sehr wichtig.
Ja, und nur so kann man auch besser werden. Das wäre wie ich als würde ich jemanden Flohwalzer auf dem Klavier vorspielen und glauben, da gibt es nichts mehr weiter nach oben. Natürlich, man kann in allem besser werden, wenn man offen ist, daran zu arbeiten, ganz
klar. Ja, und auch anders, weißt du, das heißt, man fängt irgendwo an zu schreiben und man entwickelt sich ja auch irgendwie weiter und der Stil entwickelt sich weiter. Und durch diesen Austausch und auch Texte von anderen zu hören und auch selber zu kritisieren natürlich, kriegst du ganz viel Handwerkszeug auch einfach mit, ja. Und ich war da immer offen, ich konnte da immer gut mit umgehen. Und hab das auch, weißt du, ich habe mich selbst auch nicht so wichtig genommen. Ich habe selber gesehen, das ist noch nichts. Meine Anfangstexte waren ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt. Und ich habe das aber auch nicht überbewertet, weil ich hatte ja nicht vor, das zu meinem Beruf zu machen. Ich habe das locker gesehen, Schreiben hat mir Spaß gemacht und alles andere hat sich dann irgendwo hin entwickelt. Man darf auch mal ein bisschen, ja, sich selber ein bisschen mit einem lachenden Herzen sehen, weißt du?
Ja, genau. Nicht alles mal so bierernst
nehmen.
Ja,
so ist es.
Ja,
so ist es.
Genau.
Genau.
Du schreibst alle möglichen Bücher. Das reicht wirklich von Romane über Sachbücher, über Kinderbücher, über deine Schreibcoaching-Bücher eben auch, Kurzgeschichten. Ja, was war eigentlich das erste Buch, was du damals rausgebracht hast?
Das erste Buch war wirklich ein Kinderbuch und zwar über den Tempelkeller Brunnen. Der hat damals sein 100-jähriges Jubiläum gefeiert und es gab eine Ausschreibung und die wollten so einen Tierparkführer machen und ich dachte, wenn, dann muss das ein Abenteuer sein für Kinder, was man auch vorlesen kann und das Ganze muss im Tierpark spielen. Also so eine Mischung aus, ja, man lernt was über die Tiere, aber es ist eine richtige Abenteuergeschichte. Und so hat es eigentlich angefangen und da folgte dann ein weiteres Kinderbuch, aber ich wollte mich nie in so eine Schublade stecken lassen. Es gab dann Leute, die sagten, ja, du kannst super Kinderbücher schreiben, mach nur Kinderbücher. Und dann ging bei mir schon die Alarmglocke, weil das will ich nicht. Ich will frei sein. Ich möchte, wenn ich Lust habe, Kinderbücher zu schreiben, Kinderbücher schreiben. Und ich mag aber auch skurrile Kurzgeschichten für Erwachsene genauso. Und ich wollte mich nicht festlegen lassen. Und inzwischen habe ich es geschafft, dass ich irgendwo überall die Finger drin habe. Und jetzt versucht es auch keiner mehr, mich in irgendeine Schublade zu stecken. Und das finde ich schön, das ist einfach ein freies Gefühl dann einfach.
Ja, und man ist ja auch immer so sich am Verändern und hat halt dann mal mehr Interessen in die Richtung und mal eine andere Richtung. Ja, und es ist schön, wenn man da einfach frei agieren kann.
Ja, und weißt du, das ist auch was völlig anderes. Ich habe einfach nicht immer Lust, Kinderbücher zu schreiben. Es ist ein ganz anderes Genre, ja, ein ganz anderes Publikum. Und deswegen will ich mich auch nicht festlegen. Und du hast halt irgendeine Idee. Und mal ist es ein Sachbuch, mal ist es ein Kaffeebuch, mal ist es ein Kinderbuch. Und das kann ich gar nicht vorhersagen und will ich auch nicht, sondern das lasse ich einfach kommen, wie es kommt. Jetzt schreibe ich gerade an einem Kaffeebuch.
Ja, da sprichst du schon was Spannendes ein, wo ich auch mit dir noch reingehen möchte. Mhm. Aber zuerst möchte ich noch bei Tierpark Hellerbrunn stehen bleiben. Also erstens, eine kleine Randinfo, da gibt es gerade eben ein Faultierbaby. Just saying, das ist was ganz Besonderes, dass es ein Faultierbaby anzuschauen gibt. Auch wenn ich sowas eigentlich nicht unterstütze, aber da habe ich dann auch überlegt, einmal sowas wirklich zu sehen. Und bist du dann in den Tierpark gegangen, um dir auch wirklich anzuschauen, wo die Abenteuerreise sich entlang entwickeln könnte?
Das mache ich immer. Also ich finde, wenn man diese Orte vor Ort hat und ich wollte ja eben ein nachvollziehbares Buch. Ich wollte, dass die Kinder im Tierpark sind und merken, ah ja, da ist der Gorilla, die heißt Sonja und da ist, sind die Eisbären und so. Das ist ja jetzt ein paar Jahre her, nicht alle Tiere sind mehr da, aber viele sind noch da. Und mir war das total wichtig. Also ich überlege mir vor Ort wirklich, was für Geschichten können da passieren. Und wenn du da so reelle Eindrücke hast, ist das immer ist das immer schön. Das war immer so mein Ansatz, weil dadurch werden diese Kinderbücher so echt, also Kinder vergessen dann, dass es eine Geschichte ist, weil diesen Ort gibt es ja in echt. Und das finden die total genial, wenn die dann da hinkommen und sagen, hey, da war ja die Paula auch, weißt du, dann vergessen sie, dass es eigentlich ein Buch ist.
Der Gorilla heißt wirklich Sonja.
Ja, genau. Und das fand ich immer spannend und das geht ja so weit, dass man mit einem Codesatz sogar auf dem Viktualienmarkt was zum Probieren bekommt, da habe ich mit einer einen Deal, ja, wenn die Kinder da kommen und sagen, was Bestimmtes, verrate ich jetzt nicht, dann kriegen sie etwas zum Probieren. Also so weit geht das, dass ich manchmal auch Leute mit ins Boot hole und das finde ich einfach cool, weißt du, wenn Bücher so echt werden irgendwie.
Das ist auch richtig cool, wenn dann halt wirklich die Welten ineinander fließen. Das ist dann bestimmt eins von deinen Paula-Büchern, oder?
Genau, das sind die Paula-Bücher und das mit diesem Codesatz, das habe ich in dem Weihnachts-Paula-Buch. Aber vorher habe ich es auch schon mal drin. Ich glaube, in der Miss Blume ist es auch schon mal drin. Es kommt sogar zweimal vor, ja.
Mhm.
Und das wird ausprobiert. Und dann erzählt mir da diese Standelfrau, erzählt mir dann, du, jetzt waren wieder ein paar Kinder da und haben wieder deinen Satz gesagt. Und die kommen dann wirklich über die Bücher dahin. Und das finde ich toll.
Wenn du so Charaktere wie jetzt zum Beispiel Paula entwickelst, wie gehst du davor, dass die nicht so eindimensional sind, sondern dass das wirklich Menschen, Personen werden?
Also ein bisschen ist Schreiben ja auch Handwerk, ne? Also einen Teil kann man wirklich lernen und man kann sich wirklich Gedanken über so eine Biografie machen. Man kann sich überlegen, wie heißt die und wie ist sie so drauf? Paula ist immer so eine Schnelle, deswegen hat sie auch so einen schnellen Namen. Du gibst ihr eine Biografie, sie hat einen sehnlichen Wunsch. Bei der Paula ist das, sie möchte eigentlich unbedingt ein Tier haben, aber ihre Mama hat eine ganz schlimme Tierallergie. Also du überlegst dir so eine Welt und irgendwann passiert dann wirklich was Magisches. Dann wird diese Figur echt in deinem Kopf. Und dann weißt du plötzlich genau, egal wo Paula wäre, was würde sie sagen, wie würde sie reagieren, wie würde sie auf andere reagieren. Das wird dann richtig Realität. Und dann kannst du sie eigentlich losschicken. Und in den Lesungen bei den Kindern ist es manchmal, ich frage eigentlich immer, glaubt ihr, dass es Paula echt gibt? Und so die Hälfte denkt wirklich, Paula existiert. Aber die gibt's gar nicht. Und das ist natürlich ein gutes Zeichen, ja. Weil dann habe ich sie einfach lebendig genug geschaffen, dass man denken könnte, sie wäre da.
Aber da musst du ja wirklich in alle Richtungen denken. Also was mag Paula, was mag Paula nicht, vor was hat sie Angst, was liebt sie?
Ja, und das ist auch total wichtig, weil das treibt genau die Geschichte voran. Also diese Figur muss ja irgendwie einen Grund haben, bestimmte Sachen zu tun oder bestimmte Ängste. Schwächen sind auch ganz wichtig. Ja? Wir haben ja ein Leben, das nicht nur aus guten, sondern eben auch aus schwierigen Zeiten besteht. Und bei den Figuren ist das nicht anders. Also man überlegt sich wirklich so eine Biografie, so einen Hintergrund, so ein soziales Leben. Das kann auch mal ein bisschen schwierig sein. Es gibt einen Jungen, der Luca, dessen Eltern sich streiten, der dann auch mal auszieht, der zieht dann bei der Paula ein. Und das sind so Sachen, die überlegst du dir vorher. Und genau die treiben aber die Geschichte voran, weil es ist total langweilig, nur zu erzählen, wie Paula mit ihrem Opa an der Hand durch den Tierpark geht und sie sehen, puh, da ist ein Elefant und da ist dies. Da muss ja mehr passieren. Und dafür müssen die eben lebendig sein.
Richtig, richtig interessante Einblicke, die du uns hier gibst. Ja. Wie wichtig ist es dir eigentlich? Du hast auch ein Buch geschrieben über Glück. Und wie wichtig ist es für dich, positive Botschaften auch in Geschichten reinzubekommen? Und hast du da ein gewisses Vorgehen?
Also ich glaube, da kommt wirklich mein Wesen durch. Weißt du, weil ich hatte gar nicht so eine einfache Kindheit, eben mit diesem sehr cholerischen Vater. Auch eine Familie, die wenig Interesse so an Kunst und Kultur hatte. Und ich hatte das sehr, schon ganz früh und das passte so gar nicht so richtig. Und deswegen habe ich immer schon früher, auch wenn ich Geschichten geschrieben habe, die konnten noch so gruselig anfangen, die haben immer so einen Switch gehabt und wurden gut. Und ich glaube, das steckt in mir. Ich bin eine, die möchte eigentlich ein gutes Gefühl hinterlassen. Also auch wenn die Zeiten schwer sind und das Leben schwer ist, und da kann ich wirklich auch viel davon erzählen, gibt es immer schöne Momente. Und das will ich in den Büchern auch zeigen, auch egal, ob es jetzt ein Kaffeebuch ist, dass es schöne kleine Oasen in München gibt oder ein Kinderbuch oder es gibt so viele Themen und es gibt immer auch schöne Dinge daran. Und das ist schon, glaube ich, so in mir. Ich glaube, da muss ich gar nichts tun. Ich glaube, das passiert einfach bei mir. Ich glaube, ich schreibe niemals ein Buch, das mit dem man traurig rauskommt, sondern es wird immer irgendeine Hoffnung am Ende stehen.
Und da musst du dir dann auch keinen Plan machen, das entwickelt sich einfach
so. Ich mache mir schon einen Plan. Oh doch, wenn du je dicker die Bücher werden, umso mehr brauchst du einen Plan. Mhm. Also dann brauchst du wirklich ein Exposé, einen Verlauf, eine Dramaturgie, damit sich das aufbaut, weil Dinge greifen ineinander. Das ist wieder so ein bisschen Schreibhandwerk, ne? Mhm. Früher habe ich einfach so losgeschrieben und je professioneller man wird, umso mehr merkt man, wenn ich das mache, muss ich so oft zurück und was anpassen. Und wenn ich vorher eine klare Vorstellung davon habe, was so grundsätzlich passiert, dann kann ich da auf dieses Ziel zuschreiben. Dann kann man immer noch ganz frei entscheiden zwischendurch, aber es gibt so bestimmte Dinge, die passieren sollen. Und diesen Plan mache ich schon inzwischen, sonst würde es zu lange dauern, glaube ich.
Und kann man dann so etwas erlernen, zum Beispiel in Schreibcoachings?
Genau, also das ist genau das, was in den Schreibkursen und Coachings stattfindet, dass Leute kommen mit ihren Projekten und sagen, ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich weiß nicht, wie ich es aufbauen soll, wie soll ich die Figuren entwickeln, all diese Fragen, wie schreibt man gute Dialoge, all das kann man wirklich lernen, das ist Schreibhandwerk, das gehört viel Übung dazu, wie in anderen Künsten auch. Und das Wollen und das Gefühl für Literatur, es darf natürlich auch nicht fehlen. Und dann kann man aber vieles eben da auch wirklich lernen. Mhm. Ja.
Stichwort Schreibblockade. Was ist deine Meinung dazu?
Ja, wenn man, ich verweigere mir jede Schreibblockade. Ich sage das immer, weil es immer wieder gefragt wird. Deswegen lache ich gerade so. Ein Schreiner hat ja auch keine Hobelblockade, ne? Hat mal irgendein ganz wichtiger Schriftsteller gesagt, das ist nicht von mir.
Ja.
Es ist ja so, wenn man einen Job hat und du hast mal einen schlechten Tag, dann kannst du ja auch nicht zu deinem Chef sagen, oh, Chef, ich kann jetzt nicht, ich habe eine Blockade, sondern du setzt dich halt hin und machst es. Und beim Schreiben ist es eigentlich genauso. Man setzt dich hin und schreibt vielleicht nicht am großen Projekt, schreibt eine kleine Szene oder eine kleine Geschichte oder irgendeine Beobachtung oder korrigiert einen Text, den man schon geschrieben hat oder liest ein gutes Buch oder es gibt so viele Dinge, die man machen kann. Man muss nur irgendwas machen. Man kann auch einfach hinschreiben, dass einem nichts einfällt. Und dann schreibt man und plötzlich fällt einem was ein. Das passiert einfach. Dafür sind wir Menschen gemacht. Und deswegen behaupte ich, Schreibblockaden sind Unsinn. Mhm. Außer man hat, also ich habe ein steiles Erlebnis gehabt. Mein Vater ist 2021 verstorben. Meine Mutter ist 2017 verstorben. Und da hatte ich plötzlich mal eine Blockade, weil ich gemerkt habe, ich bin gerade 50 und habe keine Eltern mehr. Und das hat mich mal wirklich blockiert. Und um das auch gleich zu erzählen, mein Vater ist im Januar verstorben. Ich bin trotzdem immer mit meinem Radl und meinem Notizblock durch die Gegend gefahren, konnte nicht schreiben und saß irgendwann an der Bavaria im Mai mit meinem Blog, leeres Blatt Papier. Und dann kam, es klingt jetzt total kitschig, aber es war wirklich so, ein Sonnenstrahl über die Ruhmeshalle auf mein Papier. Und dann habe ich angefangen zu schreiben.
Oh.
Und ich habe die Geschichte geschrieben aus Sicht der Bavaria mit dem Titel »Ich kann ja hier nicht weg«. Und deswegen, weißt du, dass man darf da nicht aufgeben, sondern es kommt dann schon wieder. Das ist in uns und vielleicht hat man mal eine schlechte Phase und irgendwann geht es aber dann wieder. Und das war meine einzige echte Schreibblockade, glaube ich. Ja.
Mit einem göttlichen Ausgang.
Ja, es klingt ein bisschen kitschig, aber es war wirklich so. Und es ist eine ganz skurrile, sehr lustige Geschichte geworden, wie die Bavaria da oben über die Theresienwiese schaut während der Wiesen und sich ein bisschen lustig macht über die kleinen Menschen, wie die da unten rumtouren, ja. Und das hat es vielleicht gebraucht. Weißt du, manchmal muss man sich auch die Zeit nehmen, dann geht's halt mal nicht. Aber ich hatte immer das Gefühl, irgendwann wird es wieder kommen und so war es auch.
Oh, das muss ich auch mal mir durchlesen, weil man kann ja in die Bavaria sogar reingehen.
Mm, genau.
Und da war ich, als die gerade eben das Oktoberfest wieder aufgeräumt haben. Und da dachte ich mir auch, das sieht einfach so nett aus, dieses wuselige Treiben da
so
unten.
So klein aus ihrer Sicht. Und
ja.
Ich habe mir auch gedacht, was würde sie denken, wenn sie es denn könnte? Was würde sie sagen? Und wie würde sie reagieren auf diesen Wahnsinn, ne? Wenn auch da wieder irgendjemand vor ihre Füße kotzt. Die kotzen ja immer auf diesen Hügel da. Mhm. Und das war wirklich dann die erste Geschichte in diesem Kurzgeschichtenbuch, das dann auch erschienen ist.
Mhm. Ja, du hast bereits erwähnt die Kaffeebücher. Mhm. Magst du dazu was erzählen?
Also die Kaffeebücher sind dadurch entstanden, dass ich, wenn ich zu Hause mir so nichts einfällt, ich nenne das ja nicht Blockade, weil es gibt es ja nicht, dann packe ich meine 7 Sachen, das ist ja das Schöne beim Schreiben, kannst ja einfach deinen Laptop mitnehmen, deinen Blog mitnehmen und dann bin ich immer in einen Café gefahren. Und ich habe irgendwann festgestellt, es gibt in München eine sehr schöne, aber versteckte Kaffeewelt. Also jenseits dieser ganzen Ketten gibt es fast in jedem Viertel meistens mehrere ganz kleine Cafés, die du nicht siehst, wenn du nicht gerade zufällig in dieser Straße bist oder da wohnst. Und die sind wie ein zweites Zuhause. Und da hatte ich schon die Idee, zu Hause im Café, da sind zwei Coffee Table Books entstanden mit großen Bildern und Texten, Hintergrundgeschichten und Rezepten. Dann kam Corona und manche Cafés sind zu. Und jetzt mache ich das dritte, das wird so ein Guide, dass man wirklich weiß, egal wo ich bin in München, auch ein bisschen im Umland, bis nach Garmisch bin ich gekommen, wo gibt es ein cooles, nettes Café?
Das Buch heißt Kaffee woanders?
Zu Hause im Café. Ja, weil das wie so ein Zuhause ist. Und das ist mein Kriterium. Es muss immer eine Siebträgermaschine da sein, ja. Und es muss sich ein bisschen, also es kann ganz unterschiedlich eingerichtet sein. Es muss jetzt auch nicht plüschig sein, aber es muss das Gefühl von einem Zuhause vermitteln. Dass man da sein kann, nette Leute trifft, vielleicht ins Gespräch kommt oder auch nicht, aber sich wohlfühlt. Und deswegen der Titel Zuhause im Café.
Ja, das ist super spannend, dass du das auch angesprochen hast. Man kann ja auch in einem Café ein Buch schreiben. Ja. Genau, man muss überhaupt nicht zu Hause im stillen Kämmerlein sitzen, sondern manchen Leuten tut es eben gut, wenn man einen gewissen Geräuschepegel hat.
Ja, so ist es. Man wird dann auch kreativer, ne? Das ist ja erwiesen, dass wenn du so ein bisschen Ablenkung hast, dass dann so die kreative Gehirnhälfte ein bisschen angesprochen wird, weil wir nicht zu konzentriert sind. Und das ist eigentlich ganz gut für die Kreativität. Und ich mag einfach diese Atmosphäre und man braucht übrigens auch kein Internet. Das muss ich jetzt auch mal sagen. Um zu schreiben brauchst du nichts. Du brauchst einen Block, einen Stift oder vielleicht einen Laptop, aber du brauchst eigentlich kein Internet, weil Schreiben geht auch so. Du musst deswegen nicht im Internet surfen, das lenkt auch oft nur ab, ne?
Ja, und ich glaube auch so fundiertere Infos, wenn es jetzt irgendwelche historischen Orte oder so sind, das kann man ja dann auch im Nachhinein ergänzen.
Da machst du dann ja eine Recherche und dann kannst du im Nachhinein deine Fakten abchecken. Aber das reine und das schönste Schreiben, das passiert eigentlich nur zwischen dir und deinem Papier oder zwischen dir und der Tastatur. Da willst du ja eigentlich auch ganz wegdriften von allem. Mhm. Das ist ja gerade das Schöne.
Ja. Was würdest du eigentlich sagen? Du arbeitest ja auch mit Verlegen zusammen. Mhm. War das der richtige Plural? Ich bin mir unsicher.
Verlagen.
Ich habe nichts verlegt.
Verlage verlegen.
Ja. Genau. Und was würdest du sagen? Ist das eine schöne Art oder sollte man lieber so aufs Selbstpublizieren, Self-Publishing gehen? Ja, vor allen Dingen jungen Menschen. Wie ist das? Machen die einen krass Druck, die Verlage dann? Oder?
Also das Schöne ist ja, dass man inzwischen da wirklich viele Möglichkeiten hat. Du kannst ins Self-Publishing gehen, kannst alles selber entscheiden. Und da sind ja manche auch sehr, sehr erfolgreich und brauchst halt ein bisschen so einen Draht fürs Marketing und musst vielleicht in den sozialen Medien ein bisschen aktiver sein. Ich arbeite sehr gerne mit Verlagen zusammen. Ich glaube, es sind inzwischen 7. Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich, weißt du, das Tolle bei den Verlagen ist ja, dass sie mir einen Teil der Arbeit abnehmen. Also sie machen Cover, ich könnte es gar nicht, ja. Sie bringen diese Bücher in den Buchhandel. Ja, das, ich muss mich nicht darum kümmern, wenn jemand ein Buch kauft oder bestellt, wie das da hinkommt. Im Self-Publishing hat man das eben selber in der Hand. Ich verdiene natürlich weniger, denn der Verlag verdient ja auch mit, aber die Auflagen sind höher. Ich habe überhaupt kein Kostenrisiko. Ich muss nichts dafür bezahlen. Im Gegenteil, ich werde bezahlt. Und ich habe eine Lektorin, in der meisten sind es Frauen übrigens, die meinen Text aus Sicht eines Lesers, einer Leserin liest und meine Fehler korrigiert und mir sagt, hey, schau dir das nochmal an, klingt ein bisschen komisch oder das ist ein schiefes Bild oder was auch immer. Ich kann da gar nichts Schlechtes sagen. Ich habe da wirklich großes Glück in dieser Zusammenarbeit. Ich habe auch aus diesen Lektoraten ganz viel gelernt und ich mag das. Ich habe nichts im Self-Publishing gemacht. Ich finde aber trotzdem gut, dass es das gibt, denn die Verlage haben immer nur ganz wenig Programmplätze. Es ist schwer reinzukommen. Ich habe ja auch 18 Jahre in dieser Schreibgruppe geschrieben, bevor ich es überhaupt versucht habe, ja. Und dann hat man einfach für so bestimmte Projekte, die vielleicht auch nicht so einen großen Markt haben, hat man die Möglichkeit, das selber zu machen. Und es gibt auch Leute, die sagen, ich will, dass das Buch genauso aussieht mit den Bildern und genau. Und das verstehe ich auch. Die Verlage haben natürlich eigene Vorstellungen, wie sieht ein Cover aus und die Gestaltung und so. Da kannst du nicht so viel mitreden, ne? Und das ist immer so eine Abwägungssache, was man will. Das Gute ist, es geht beides. Wenn du Self-Publishing machst, musst du aber einfach bereit sein, viel Anschubhilfe zu leisten, weil es gibt einfach Millionen von Büchern, auch bei Amazon und Co., ja. Und da musst du erstmal sichtbar werden. Und das kostet Zeit und Mühe und die Zeit nehme ich mir lieber zum Schreiben. Aber beides funktioniert gut.
Ja, Amazon hat ja auch dieses Print on Demand. Das heißt, die drucken erst, wenn die Bestellungen oder gewisse Anzahl an Bestellungen raus sind. Ja,
das, Gibt es auch bei anderen, also da gibt es verschiedene Dienstleister, inzwischen wirklich, ich war ja gerade auf der Leipziger Buchmesse, es gibt eine ganz große Self-Publisher-Area, die wirklich auch Stände haben, die sich wirklich super vermarkten, aber das sind einfach bestimmte Typen von Menschen. Wenn du jetzt sagst, ich habe mit dem Internet nicht viel am Hut, ich mag Instagram nicht, ich will eigentlich nicht posten, ich will keinen Kontakt haben, dann ist es, glaube ich, kein guter Weg. Dann ist es über einen Verlag vielleicht einfacher, wobei man das da auch ein bisschen machen muss.
Oder eben auch, wenn du Kinderbücher hast und selbst die Zeichnungen machen möchtest, weil ja natürlich, der Verlag, der hat ein gewisses Bild, was halt funktioniert auf dem Markt, was halt auch aufgrund von Erfahrungswerten einfach ist. Ja.
Aber manchmal gibt es das ja auch, ne? Manchmal gibt es schon auch Autoren, die auch so gut zeichnen können, dass sie ihre Bücher selber illustrieren. Ich weiß, ein ganz bekannter ist der Andreas Schmachtel, der diese Tilda Apfelkernbücher so für ganz kleine gemacht hat. Der hat so Aquarelle da drin, die sind wunderschön, ja. Und das gibt es immer mal wieder und es heißt jetzt gar nicht, dass es gar nicht funktioniert, aber es muss halt, glaube ich, zu der Geschichte passen, es muss halt sehr professionell sein und nicht alle schreiben gleich gut, wie sie zeichnen. Und man muss halt auf diesem Markt und in diesen Buchhandlungen dann letztendlich bestehen, ne?
Bei wie vielen Verlagen hast du dich beworben, bis das angenommen wurde?
Oh, das darf ich eigentlich gar nicht sagen, weil hat gleich geklappt. Aber ja, es hat nur
das gibt's auch schön. Aber du hast 18 Jahre
geübt. Ich habe 18 Jahre
oder
geübt.
Länger sogar, dein ganzes Leben lang.
Ich war wirklich
lang,
lange in dieser Schreibgruppe und wenn ich meine Anfangstexte dahin geschickt hätte, glaub mir, die hätte niemand genommen. Die waren ganz schlimm. Meine Figuren haben nie geredet. Ich hatte keine Dialoge, ja. Und dann hat irgendwann mal ein Lektor zu mir gesagt, weißt du, woran ich einen Anfängertext erkenne, dass da keine Dialoge drin sind? Mhm. Ich hatte ganz viele Metaphern, zu viele, ja. Ich habe es einfach nicht versucht. Und als ich es versucht habe, habe ich schon so viel ausprobiert und hatte wirklich viel Erfahrung, auch durch diese Schreibgruppe und habe zur richtigen Zeit den richtigen Verlag angeschrieben. Und das war so der Türöffner. Weißt du, wenn du da mal eins veröffentlicht hast, dann geht es einfacher, ne? Dann hast du dich ein bisschen bewiesen. Es ist auch echt ein bisschen Glück dabei. Aber es hat geklappt und ich bin froh drum. Und mit diesem Verlag mache ich jetzt, glaube ich, gerade das 10. Buch, weil die ganzen München-Themen sind bei diesem Verlag, ist der Münchner Erfolg Verlag. Und den habe ich damals ausgesucht, weil die so schöne Bücher gemacht haben. So hochwertige, schöne Bücher.
Also jetzt vom Cover her auch?
Ja, die waren einfach gut gemacht und die hatten immer diese München- und Bayern-Themen. Und meine Paula-Bücher spielten in München und ich dachte mir, es muss eigentlich so ein Verlag sein. Hätte ich das bei Ravensburger oder Carlsen oder was weiß ich versucht, die hätten es garantiert abgelehnt. Man muss auch den richtigen Verlag ansprechen mit dem richtigen Projekt. Das gehört auch ein bisschen dazu. Ich kenne so viele Leute, die schicken einfach alles irgendwo hin.
Und dann passt gar nicht ins Programm rein.
Passt nicht ins Programm, verstehst du? Und dann kriegst du natürlich eine Absage. Und die fragen sich auch, was soll das, ja? Und da habe ich, glaube ich, auch durch diese Schreibgruppe viel richtig gemacht, weil ich es einfach schon besser wusste.
Ja, wie wichtig ist denn eigentlich ein ansprechendes Buchcover zu Kindle-Zeiten noch?
Ich finde, es ist schon wichtig. Ich glaube, auch in Kindle-Zeiten schaut jeder sich diese Cover durch. Und das Bild beeinflusst uns sehr. Ich glaube, es ist die erste Kaufentscheidung. Und dann liest man vielleicht rein. Klappentext ist so eine Marketing-Sache auch vom Verlag oder eben von den Autoren. Aber ich glaube, das Bild beeinflusst uns sehr. Also ein hässliches Buch wird selten gekauft, selbst wenn der Text noch so gut ist. Ich glaube, das ist wichtig. Und wenn du dann ein Cover hast, wo man schon merkt, dass es zu Hause gemacht ist, mit 20 verschiedenen Schriften und alles übereinander und irgendein selbstgemaltes Bild, was vielleicht nicht so gut ist, dann hast du eigentlich fast keine Chance.
Und vor allen Dingen muss man auch schauen, dass das Cover irgendwie thematisch zum Buch reinpasst. Ich hatte gerade eben so ein kristallklares Bild in meinem Kopf von dem zweiten Teil von Harry Potter, der italienischen Ausgabe, wo Harry Potter auf einem Buch fliegt und eine Maus neben ihm ist. Wir erinnern uns alle an diese Szene.
Die Maus. Ja. Manchmal liegen auch die Verlage natürlich daneben, ne? Das kann schon auch mal sein. Aber die haben mehr Möglichkeiten, das einzuschätzen vielleicht, ne? Also das ist mal ein ganz schwieriges Thema. Also Cover, da reden die auch ganz viel drüber, sehr kontrovers, bis sie da endlich was gefunden haben, was für alle passt, ist nicht so einfach.
Mhm. Du betreibst sehr erfolgreich Social Media. Wie wichtig ist eigentlich, dass man auch auf den sozialen Medien unterwegs ist als Autorin?
Ich glaube, es ist wichtig. Ich glaube, es ist wichtig, weil sich da einfach auch viele Leser bewegen und informieren. Wenn man aber jetzt das gar nicht mag und sagt, ich hasse Instagram, ich finde, dann sollte man es nicht machen. Dann hat es keinen Sinn. Also man muss schon ein bisschen bereit sein dazu. Ich habe mich zum Beispiel relativ schnell von Twitter abgemeldet. Twitter fand ich langweilig. Das war mir zu kurz.
Und toxic.
Ja, und es war mir zu oberflächlich. Da habe ich gemerkt, Twitter ist nicht meins. Da hatte ich einen Account, den habe ich gelöscht. Dann bin ich natürlich altersbedingt auch auf Facebook. Ja, klar. Wir Älteren sind ja eher auf Facebook, lasse ich mir immer wieder sagen.
Ja.
Und habe aber dann auch gemerkt, es reicht nicht. Ich mache auch ein bisschen was auf Instagram. Und,
weil da dann die Jungen sind.
Weil da die Jungen sind und ich ja für alle so ein bisschen schreiben möchte und auch für alle da sein möchte. Und das funktioniert ganz gut. Aber ich verbiege mich nicht. Also ich mache nicht jeden Tag was. Ich poste nicht meine Fußnägel oder sowas, sondern ich mache wirklich, wenn es was zu sagen gibt. Also ein Buch rauskommt, der Podcast da ist, ich auf der Messe bin. Solche Sachen poste ich halt ganz gerne.
Ja, du machst auch Podcast und ich fand es so spannend, weil dein Thema oder euer Thema, du machst es zu zweit, ist quasi Schreiben und Nicht-Schreiben.
Ja.
Genau, und ich hätte niemals gedacht, dass man damit einen Podcast füllen kann. Und es ist noch lange nicht auserzählt.
Nee, ist es nicht. Also das ist aus der Not geboren, ne? Also es war Corona. Ich hatte schon Zoom-Meetings gemacht, wo ich Leute eine Stunde eingeladen habe. Habe ich Schreibquarantäne genannt und habe ein bisschen was erzählt und habe gemerkt, es gibt wirklich so einen Bedarf. Dann lief das mit Corona langsam aus, aber meine Buchprojekte liefen noch nicht richtig an. Die Lesungen waren noch nicht wieder irgendwie da. Ich konnte keine Schreibkurse geben. Und dann dachte ich mir, was mache ich jetzt, damit man mich nicht vergisst? Und ich wollte auch was geben in diesen Zeiten. Und ich habe einen sehr guten Freund, der Wolfgang Tischer ist Literaturkritiker, den kenne ich schon ewig. Und habe gesagt, komm, lass uns doch einen Podcast machen. Der hat eine ganz tolle Stimme, der klingt manchmal wie Al Pacino. Der hat eine coole Stimme. War wirklich meine erste Wahl. Und ich rief ihn an, er war auf der Autobahn unterwegs und hat sofort Ja gesagt. Und hat gesagt, ja was denn für ein Podcast? Und habe ich gesagt, ja so ein Schreibzeug halt. Und so ist auch der Name entstanden, denn der Podcast heißt Schreibzeug. Und wir beide kommen also zusammen, wir sprechen uns nicht ab, wir legen nur das Thema fest für uns vorher. Wolfgang als Literaturkritiker auch wahnsinnig belesen, hat schon lange eine Webseite, das Literaturcafé, und ich als Schreibende. Für alle, die schreiben oder auch nicht, weil Wolfgang schreibt nicht, ja. Und das macht uns beiden auch total viel Spaß. Und wir besprechen Schreibthemen, so ganz klassische Sachen, Figurenentwicklung, Pitchen, aber auch sowas wie Bibliotheken oder Buchhandlungen oder über die Messe. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat. Oder komische Figuren in Büchern hatten wir auch schon. Also lauter Sachen, die uns so einfallen. Und das Spannende ist, wir legen das Thema fest und sprechen uns nicht ab. Und dann setzen wir den Kopfhörer auf und legen los und überraschen uns eigentlich gegenseitig auch immer wieder. Und das macht total Spaß. Und den Leuten macht es offensichtlich auch Spaß, weil wir kriegen super Feedback. Und plötzlich kriegen wir Rückmeldungen von jemandem, der auf einer Bohrinsel im Ärmelkanal sitzt, weißt du?
Göttlich.
Und sagt, wir müssen hier so viel Zeit rumbringen und ich höre immer euren Podcast. Und zwar machen die da die Bohrung für die Windkrafträder. Ja, und dann sind die monatelang da und das kann sie sich runterladen und kann sich anhören. Oder eine blinde, ich glaube, sie ist Physiotherapeutin oder sowas auf den Fidschi-Inseln. Also wirklich ganz krasse Leute, die sich dann zurückmelden. Und diese Interaktion macht auch so Spaß, ne? Du kriegst plötzlich mit, wer hört das eigentlich? Wer schreibt oder joggt gerade und hört unseren Podcast dabei? Und wir haben noch viele Ideen. Also wir holen uns auch die Ideen von den Leuten. Man kann auch immer mal wieder bei so einem Schreibwettbewerb mitmachen. Dann besprechen wir die Texte in der Folge. Das sind so Spezialfolgen. Kommt auch gut an. Und wir haben echt Spaß dran.
Ich finde es so gut, dass ihr auch Rückmeldungen bekommt, weil ich feiere das auch komplett, wenn mir jemand schreibt, ja. So, ja, das ist schon bei mir so ein Ritual, alle zwei Wochen nach der Arbeit steht Street Noise an, das macht einfach Spaß.
Ist es bei euch nach der Arbeit?
Ja, habe ich jetzt eine Rückmeldung bekommen.
Weil bei uns ist es oft so vorher, sonntags, wir machen immer Sonntag um 0 Uhr, geht er online, und sonntags zum Frühstück hören das offensichtlich viele dann so.
Also dann Samstag 0 Uhr, genau.
Genau, ja, also genau, in der Früh halt zum Sonntag sozusagen. Und dann hören die das so am Sonntagsfrühstückstisch, hören die sich dann den Podcast an oder wenn sie joggen gehen oder sowas. Ist immer spannend, ne? Wann hören die Leute diesen Podcast? Aber die sagen es uns inzwischen schon.
Absolut. Zum Einschlafen habe ich auch schon gehört, weil da wurden sich längere Folgen gewünscht. Vielen Dank.
Wie lang sind eure Folgen?
Ganz unterschiedlich, okay. Zwischen einer halben Stunde und eineinhalb Stunden.
Okay.
Also kann auch passieren.
Bei uns ist immer mindestens eine Stunde.
Mhm.
Und sonst auch so 1,5 ist auch so die Obergrenze, würde ich sagen.
Mhm. Ja. Und du hast auch was total Mutiges gemacht auf der Leipziger Buchmesse. Mhm. Du warst da live mit dem Podcast und deinem Kollegen unterwegs und hast da sogar Fragen beantwortet. Hätte ja alles kommen können.
Ja, wir sind auch auf alles vorbereitet. Weißt du, wenn du das so lange machst wie ich, das sind ja jetzt schon über 30 Jahre eigentlich, dann hat man natürlich viele Fragen schon gehört. Ich bin eh so ein lockerer Typ. Wenn ich was nicht weiß, würde ich einfach sagen, tut mir leid, weiß ich nicht. Aber vieles, klar, ne? Wenn man schreibt, hat man immer wieder auch ähnliche Themen. Und dem haben wir uns sehr gerne ausgesetzt. Und wir haben unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mal persönlich gesehen. Das war so toll, den Leuten mal ins Gesicht zu schauen. Weißt du, denn da waren welche, die kannten wir auch so von der Interaktion. Die haben uns schon angeschrieben und plötzlich sitzen die da. Und wir haben einen, der ist mit einem Pseudonym unterwegs, F.D. Maar. Wir wissen nicht, Mann, Frau, quer, wir wissen gar nichts. Und der war da und hat uns dann am Stand eine Karte hinterlassen mit einer Nachricht, schön, euch mal live gesehen zu haben. Und wir wissen nicht, wer es war. Wir wissen nur, er, sie, es saß da. Und das ist so cool. Wir wissen es nicht.
Mr. oder Mrs. X?
Keine Ahnung. Der hat mal, oder ich sage immer der, weil ich glaube, dass es ein Mann ist, aber wir wissen es nicht. Der hat mal bei einem unserer Schreibwettbewerbe gewonnen und hat dann ein Coaching gewonnen und war dann wirklich Kamera aus, Ton aus, hat also nur teilgenommen, weil er nicht möchte, dass er erkannt wird. Und das ist schon spannend. Ne? Das ist so, manchmal erlebst du schon auch spannende Geschichten.
Ja, das ist richtig spannend. Was hast du auf der Leipziger Messe? Und erzähl mir doch einfach kurz, was ist denn eigentlich die Leipziger Buchmesse, wenn jemand gar nicht weiß, was man sich darunter vorstellen kann?
Also es gibt ja eigentlich zwei große Buchmessen in München. Das eine ist in Frankfurt, die ist im Oktober. Ich sage immer, das ist so die große Lizenzmesse. Ne? Das ist da, wo die großen Geschäfte gemacht werden, die großen Buchverträge gemacht werden. So ein bisschen die Businessmesse.
So eine Gamescom für Bücher.
Ja, genau. Und die Leipziger Buchmesse, die ist viel näher an den Lesern und an den Autoren dran. Es gibt ganz viele Leseinseln. Es gibt, glaube ich, in ganz Leipzig 600 Lesungen. Überall. Von der Pathologie bis zur kleinsten Kneipe. Überall finden Lesungen statt. Das ist eine coole Geschichte. Und aber auch auf der Messe selber. Es gibt die Self-Publisher, du kannst eigentlich über Kontakte knüpfen. Es gibt eine Autorenrunde, das ist so eine Art wie eine ganz große Kongressgeschichte für Autoren mit tollen Leuten, die da eben als Dozenten da sind. Also es ist eine ganz lebendige Messe und die hat ja 3 Jahre nicht stattgefunden.
Das war jetzt heute euer zweites
Mal. Das war das erste Mal wieder.
Es
war ein Riesen-Happening, ja. Viele haben gesagt, Leipziger Buchmesse ist tot, ja, da kommt keiner. Es waren über 270.000 Menschen da, so fast wie vorher. Und man hat gesehen, doch, die Menschen lieben Bücher und wollen auch weiter eine Messe mit Büchern haben. Es gibt dann die große Comic-Con, die Manga-Messe, die ist ja auch immer da, wo die Jugendlichen sich wirklich verkleiden nach ihren Charakteren in diesen ganzen Mangas. Ich bin da nicht so drin, aber es gibt eine eigene Halle, da kriegst du alles, von der pinken Perücke bis grünen Augen. Also alles,
irgendwelche
was man,
Waffen?
Ja, alles, alles. Und so laufen die da rum, völlig selbstverständlich. Und ich mag aber diese Mischung eben auch, ne? Dieses literarische Leben mit irgendwelchen gesettelten Autoren und dann zwischen laufen dann irgendwelche Manga-Krieger rum. Das bringt eine ganz besondere Stimmung. Weil jung und ältere Generationen auch zusammentreffen und es funktioniert wahnsinnig gut. Also ich liebe die Leipziger Buchmesse. Ich war froh, dass ich wieder da sein konnte. Ich war als Dozentin eben auch da, mit dem Podcast da und man trifft sich dann einfach auch, ne? Leute, die da schon lange unterwegs sind, man erkennt sich, es ist eine Umarmung nach der anderen, ehrlich gesagt. Eine sehr menschliche Messe, also wirklich eine sehr nahe Messe. Muss man, wenn man schreibt, muss man da irgendwann mal hin.
Auch ein großes Meet and Greet.
Absolut, ja, absolut. Ja.
Stimmung war also gut.
Super, Stimmung war super, Wetter war gut und es hat ganz viel Spaß gemacht. Mhm. Ja.
Weil du gesagt hast, dieser Podcast Schreibzeug, heißt er Schreibzeugs?
Mhm. Schreibzeug, ja.
Schreibzeug, der war ein Corona-Baby. Mhm. Aus einer Krise heraus quasi ist er entstanden. Mhm. Wie gehst du mit Herausforderungen und Problemen um?
Also ich habe ehrlich gesagt, ich bin ja so ein fröhlicher Mensch, ne? Aber ich habe ehrlich gesagt schon extrem viele Krisen hinter mir. Ich bin mit 17 von zu Hause ausgezogen, musste irgendwie alles selber organisieren, hatte eben auch ein strenges Elternhaus. hatte kein Geld. Also ich habe wirklich alles durch von Schwarzfahren. Also wirklich schwere Zeiten. Aber irgendwie habe ich immer zur richtigen Zeit dann auch tolle Leute gefunden, die mich unterstützt haben. Ich habe während meiner Ausbildung in einer anderen Kanzlei gejobbt. Die haben mich dann übernommen. Ein anderer Anwalt hat mir meinen ersten Schrank geschenkt. Also irgendwie habe ich auch vieles zurückbekommen. Ja, ich bin nicht jemand, der so leicht aufgibt. Ich bin einfach nicht so. Und auch beim Schreiben habe ich ganz viel Krisen erlebt. Also Sachen, dieses Tierparkbuch war eigentlich eine Ausschreibung der Tierparkfreunde mit dem Tierpark. Die haben dann Streit bekommen und das ganze Projekt wurde gecancelt.
Gibt es das Buch?
Ja, aber ich habe dann, hätte ich aufgeben können. Stattdessen habe ich nachts einem Verleger geschrieben und habe gesagt, ich habe hier was Tolles. Eigentlich könnte man eine Reihe draus machen. Jetzt wird dieses Projekt nicht verwirklicht. Haben sie nicht Lust, das zu machen. Und eine Woche später war ich bei diesem Verlag, mit dem ich jetzt das 10. Buch schreibe. Ich hatte meine Schreibratgeber geschrieben, ganz große Geschichte mit dem Weltbildverlag, also mit einem großen Vorschuss. Die wollten 10 Einzelbände machen und ein Forum für Schreibende. Nachdem das 4. Buch erschienen war, sitze ich morgens vorm Radio und höre, Weltbild ist insolvent. Also, und dann ist Feierabend, weil das war ja kein Bestseller. Das war ja so ein Nischenthema für die. Und das heißt, die haben natürlich dieses Projekt gekappt. Aber das hat nicht dazu geführt, dass ich habe natürlich schon geweint. Ja, ich war traurig, aber ich habe mir dann sofort überlegt, okay, was mache ich jetzt damit? Und ich habe dann einen Verlag gefunden, die hat zwei ganz tolle, dicke Bände draus gemacht. Wunderschön, toll illustriert. Gibt es leider nicht mehr. Ja, ist jetzt vergriffen. Aber die haben das toll gemacht und so sind viele Katastrophen passiert, auch beim Schreiben, fast immer. Aber sie haben manchmal dazu geführt, dass es danach besser war. Und das ist in meinem Leben wie ein roter Faden. Bei mir ist vieles schiefgelaufen, aber es hat mich nicht so runtergezogen. Ich bin nicht der Typ, der dann sagt, ich bin eher der Typ, sagt jetzt erst recht, weißt du? Das ist halt so in mir irgendwie.
Und vielleicht öffnet es auch Türen, wenn die Menschen um einen herum sehen, die will aber.
Ja, und wenn man das irgendwie trotzdem dir noch was Positives abgewinnen kann, ne? Weil alle Dinge, die schwer waren, haben auch was Gutes gebracht. Ich bin ja heute auch so geworden, weil ich vielleicht das alles hinter mir habe. Ich könnte auch nicht so schreiben, wenn ich vielleicht nicht so ein Elternhaus gehabt hätte. Weißt du, das sind so Dinge, die spielen ja irgendwie ineinander, ja, und ich, bei mir ist das irgendwie immer, wird wie in meinen Geschichten, am Ende wird es dann doch auch oft gut und da glaube ich wahrscheinlich auch ein bisschen dran.
Ja, und auch richtig wichtig, dass du diese Schwierigkeiten, die du in deinem Leben hattest, diese schlimmen Dinge, die dir auch zugestoßen sind, dass du die nicht genommen hast, um dich runterzuziehen und so, wie soll da irgendetwas Positives bei all dem Leid draus entstehen? Mhm. Du hast es trotzdem hinbekommen, aus Scheiße, wenn ich das so sagen kann, ja. Dünger zu machen. Ja. Und da wachsen jetzt Blumen und andere schöne Pflanzen.
Ja, und wenn eine Tür zugeht, dann geht irgendwo anders eine Tür auf. Das ist so, ja. Es gibt nie nur einen Weg, ja. Es gibt immer mehrere Möglichkeiten im Leben und das ist das Schöne. Und da muss man halt rechts und links schauen und dann so ein bisschen zu sich kommen und überlegen, okay, was mache ich jetzt? Ich bin jetzt erstmal traurig, ist irgendwie blöd gelaufen. Und dann habe ich diesen Verleger angeschrieben, weißt du, und der hatte nicht mehr Kinderbücher, der hatte gar keine Kinderbücher. Aber ich habe gesagt, ihr seid doch ein Münchner Verlag und das ist ein Münchner Thema und wollt ihr nicht. Und dann hat dem das so gut gefallen und der sagt heute, er hat nicht das Buch gekauft, er hat die Autorin gekauft. Also der hat irgendwas gesehen, ja, was ich selber von mir wahrscheinlich nicht wusste und es ist eine ganz lange Zusammenarbeit geworden. Und das ist wirklich was ich sagen kann, wenn was schief geht, dann schüttelt mich das ein bisschen und denke ich mir, okay, was kannst du jetzt machen? Wo ist vielleicht noch ein anderer Weg offen? Wo kann ich da irgendwie weitermachen?
Und hat der Verlag inzwischen mehrere Kinderbücher? Oder?
Ja, die haben eine ganze Sparte inzwischen und ich habe sie sozusagen damals aufgemacht mit der Paula im Tierpark. Und inzwischen haben die dann auch wirklich ernst genommen. Ist auch wichtig, dass andere Autoren dazukommen und die haben mehrere Kinderbücher, auch sehr erfolgreich, ja.
Und die Paula-Reihe ist ja wirklich eine Buchreihe. Mhm. Wie waren dann da deine Erfahrungen mit einem Verlag? Hat der dir auch Druck gemacht, dass du jetzt neue Bücher veröffentlichen musst?
Also Druck machen muss man mir eigentlich nicht, weil ich ja immer Ideen hatte und ich hatte da auch schon Ideen. Es ist natürlich so, dass wenn du veröffentlichst und irgendwann bist du in so einer Profiliga, dann kriegst du einen Vertrag für eine Idee und dann musst du zu einer bestimmten Zeit auch dann liefern. Ja, das ist so ein bisschen Druck. Aber damit kann ich ganz gut umgehen. Das habe ich in der Rechtsanwaltskanzlei gelernt. Das macht mir nicht so viel aus. Das ist dann schon auch ein richtiger Job, ne? Da hast du dann halt ein Datum drin und das muss halt dann fertig sein. Aber Druck, dass ich jetzt ganz schnell irgendwie das nächste Buch habe, ich eigentlich nicht nehmen.
Wieso muss man das eigentlich Todeslinie nennen? Deadline.
Stimmt.
Es ist überhaupt nicht möglich, da irgendwie ein positives Gefühl mitzuentwickeln, obwohl ich inzwischen selbst einsehen muss, ich brauche auch ein Datum.
Ziel.
Ansonsten komme ich einfach nicht in die Pötte.
Also so ein bisschen Druck schadet ja nicht, ne? Das wissen wir alle, ich schreibe unter Druck auch am besten. Und so ein Ziel, was ist es ja ein Ziel? Und klar kannst du da vielleicht 2-3 Wochen schieben, aber die haben ja auch ihre Programmplanung, die schicken die an die Buchhändler und dann muss halt dieses Buch irgendwann rauskommen, ist ja klar. Die müssen ja auch ihr Geld damit verdienen. Aber stimmt, Deadline, ja, nennen wir es Ziel. Das ist die Zielgerade, auf die man zuschreibt letztendlich, ja.
Dass du verstehst, wie mein Hirn funktioniert, als du vorhin diese Metapher gebracht hast mit, wenn eine Tür sich schließt, dann öffnet sich eine andere, hatte ich gleich das Meme in meinem Kopf, wenn sich eine Tür schließt, dann öffne sie wieder. So funktionieren Türen.
Aber da will man vielleicht dann nicht mehr rein oder sie ist halt wirklich zugeschlossen.
Ja.
Ne? Also wenn ein Verlag insolvent ist, dann ist Feierabend.
Ja, dann bist du eigentlich froh, wenn du die noch machen. Irgendwelche Rückforderungen oder sowas haben wollen.
Genau. Also da ist dann wirklich Schluss und im Nachhinein denke ich mir, ja gut, das sollte einfach nicht sein.
Wie konnte das passieren, dass der Weltbildverlag insolvent geht?
Das ist ja schon ein paar Jahre her. Das haben ja nicht mal die Lektoren gewusst. Das wusste keiner. Meine Lektorin ist selber total überrascht worden von dieser Meldung im Radio. Solche Dinge passieren auf Ebenen, da kriegen nicht mehr alle was mit, weißt du? Und es hatte sicher auch einen Grund, ja. Es hatte sicher einen Grund, dass das mit dieser Verlagsführung nicht geklappt hat. Die Kirche hatte ja auch ein Wort mitzureden. Aber das muss man dann so hinnehmen. Und diese Dinge, dass man Absagen bekommt, auch wenn man ein Projekt bei einem Verlag vorstellt, dass es abgelehnt wird, weil es nicht ins Programm passt oder weil sie ein Buch in dieser Art schon haben oder weil sie es nicht mögen, das ist etwas, was man aushalten muss. Das muss man ertragen, dass man sagt, okay, da hat es nicht geklappt, ich versuche es jetzt bei anderen oder ich versuche es selber oder so. Diese Power, die braucht man, weil das erlebt man ganz oft. Das ist das tägliche Brot, weil du ja immer nur Projekte hast, ne, die du anbietest und es gehört dazu, dass auch was abgelehnt wird.
Auch diese Flexibilität, weil ich denke auch, oh, das kann so anstrengend sein, wenn man da immer eine Veränderung hat oder die Gefahr, dass es einfach Veränderungen geben wird.
Aber das gehört einfach ein bisschen dazu. Und deswegen mache ich ja auch Schreibkurse und Lesungen, um so ein bisschen auf mehreren Beinen zu stehen. Weißt du, dann bist du nicht so abhängig von einer Sache. Ist immer ganz gut im Leben, auf mehreren Füßen zu stehen. Und so wurschtle ich mich eigentlich ganz gut durch. So läuft es eigentlich ganz gut bis jetzt.
Das ist ein super wichtiger Punkt, den du dann ansprichst, weil das würde ich eh immer empfehlen, wenn man Selbstständigkeit hat, dass das nicht nur auf 2 Beinen, sondern auf mehreren Beinen steht. Mhm. Dass wenn eine Sache oder 2 Sachen wegbrechen, nicht das komplette Konstrukt am Einbrechen ist.
Ja. Ja, und gerade in solchen Bereichen, wenn man da selbstständig ist, darfst du auch nicht nachrechnen, was du als Stundenlohn kriegst oder sowas. Ich weiß, auch als ich jünger war, ne, es war so das Wichtigste, was verdient man und wann hat man frei. Wenn du selbstständig bist, dann ist es schon immer so ein bisschen immer und selbst und ständig, ja. Also da guckst du nicht auf die Uhr. Der Reichtum ist vielleicht auch ein bisschen das zu tun, was man gerne machen möchte und nicht nur, was auf dem Konto ankommt. Also Stundenlohn, wenn du Buch schreibst, brauchst du gar nicht anfangen, ja, weil man verdient ja centweise an so einem Buch und man muss nicht viele verkaufen, dass sich das wirklich lohnt. Ich glaube, dass andere Dinge da eben auch eine Rolle spielen.
Was würdest du denn empfehlen? Wir machen den Podcast ja für vor allen Dingen junge Menschen, wenn einer oder eine meint, ich möchte auch Schriftstellerin werden. Was sind da die ersten Schritte?
Das erste ist auf jeden Fall zu schreiben, sich auszuprobieren, verrückte Sachen auszuprobieren und ganz viel einfach praktische Erfahrungen zu sammeln. Das ist das Allerwichtigste. Schreiben lernt man durch das Schreiben. Und dann kann man natürlich Schreibkurse besuchen. Ich weiß, die VHS bieten solche Sachen auch an. Habe ich auch ganz viel gemacht übrigens. Ich war ganz viel in so Schreibworkshops und habe mir ganz viel so geholt von Leuten, die eben schon unterwegs sind und erfolgreich waren und so. Oder sich Schreibgruppen zu suchen, sich auszutauschen. Das geht ja heutzutage alles auch virtuell.
Sogar über Facebook.
Ja, gibt es ganz viele Sachen. Vielleicht mal eine Buchmesse zu besuchen, sich Schreibbuddies zu suchen. Es gibt ganze Vereine, die sich regelmäßig treffen und austauschen und so Anthologien rausbringen und so Sachen. Also Schreiben ist das Wichtigste, dranbleiben und einen langen Atem haben. Ich glaube, das Größte ist nicht, diese Sachen zu lernen, sondern dieses Durchhaltevermögen, diese Disziplin über Jahre oft, ne? Bei mir hat es ja auch lange gedauert, bei anderen dauert es auch lange, bis man dann vielleicht eine Veröffentlichung hat. Das kann schon ein paar Jahre dauern.
Mhm. Aber Empfehlung auf jeden Fall, just do it.
Ja, ja, das anders geht's nicht. Wie ein Maler, der muss ja auch malen, damit er gut wird, ja. Und so ist es beim Schreiben eigentlich auch, sich auszuprobieren und vielleicht auch in verschiedene Richtungen zu schreiben, mal so zu erkennen, was will ich eigentlich machen, was ist so das Genre, das ich selber schreiben möchte und dann ja, machen.
Ja, und Gleichgesinnte eben, wie du auch gesagt hast, treffen, das kann auch ermutigen, dran zu bleiben.
Absolut, und die gibt es in allen Altersgruppen und es gibt tolle Foren, ja, ein bisschen reinschnuppern, ob einem der Ton da so gefällt oder es gibt auch Leute, die sich wirklich treffen in Cafés, es gibt so Schriftstellerfrühstück und lauter so Sachen, also zumindest hier in München gibt es einiges, in anderen Städten sicher auch und mal auf die Buchmessen gehen, sich mal angucken, wie die Verlage sich präsentieren und einfach in diese ganze, in dieses ganze Leben mal reinschnuppern, ne? Das gehört einfach ein bisschen dazu. Mhm. Und dann ergibt sich auch was, dann kannst du auch Kontakte knüpfen oder es ergibt sich irgendeine Möglichkeit über einen Wettbewerb, ne? Das ist auch immer schön, da irgendwo mitzuschreiben und dann machen die irgendwelche Anthologien und das sind so die ersten Schritte, die da kommen können.
Mhm. Vielen Dank für deinen Einblick. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde.
Ja.
Wie funktioniert das mit dem Schreiben? Kann man die da auch einsetzen?
Ja, natürlich. Und das ist ein ganz großes Thema unter Schriftstellern gerade. Natürlich. Weil da wird auch viel ausprobiert schon. Ne? Was kann man machen, wenn ich jetzt meine Protagonisten da einfüge und sage, der KI, sie soll mal schnell das Buch schreiben. Klingt ja zu schön, um wahr zu sein. Ich glaube schon, dass es eine Rolle spielen wird in bestimmten Bereichen, auch wenn es um so Sachtexte geht oder sowas. Ich glaube aber, ich hoffe und glaube auch selber daran, dass es bestimmte sprachliche Ebenen gibt, die die KI nicht bedienen kann. Also beim Schreiben gibt es ja manchmal neue Wortschöpfungen. Du setzt bestimmte Dinge in bestimmte Zusammenhänge. Die KI greift ja nur auf Sachen zu, die es schon gibt, ne, und fügt es zusammen. Übrigens urheberrechtlich auch gar nicht so ohne, weil die KI bedient sich aus Texten von Autoren. Und die haben ja ein Urheberrecht. Also da muss man echt mal drüber nachdenken, ja, wie okay das ist. Weil es puzzelt ja sich was zusammen aus vorhandenen Texten. Das wird auch sehr, sehr stark diskutiert gerade. Wie geht man damit um? Ja, weil eigentlich hätten die Autoren ja auch ein Recht, irgendwie da mitzuverdienen. Ja. Ja? Aber was die KI nicht kann, sie kann keine Emotionen. Das heißt, wenn wir an Texte gehen, emotional an Texte gehen und auch bestimmte Wortkreationen oder Metaphern oder sowas bilden, und man manchmal so einen Satz liest und man denkt sich, boah, das geht mir ganz nah, das klingt einfach toll. Das sind die Grenzen der KI, zumindest heutzutage. Mhm. Und da müssen wir aber hin, also gute Texte schreiben und emotionale Texte schreiben und sich vielleicht vor Ort einen Einblick zu holen. Das ist eigentlich das, was es dann letztendlich ausmacht. Mhm. Das kann keine KI bis jetzt noch nicht.
Ja, also so Texte, die auch wirklich in Resonanz mit dir, ja, gehen können.
Ja.
Genau. Ja, eigentlich wäre es interessant, wenn die immer so die Quellenangabe dazu schicken würde. Woher hat sie eigentlich dieses Wissen?
Das wäre eine lange Liste. Ja,
ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja. Das ist echt, ist wirklich was, da wird man noch viel drüber sprechen. Ne? Wo gibt es da die Grenzen? Wie setzt man da Grenzen? Und ich habe ein paar Sachen ausprobiert. Also momentan kommt da auch viel Mist raus. Also falsche Sachen. Und alles ist sehr, sehr monoton und sehr flach. Also möchte ich nicht schreiben. Das kann ich im Moment noch besser.
Mhm. Ja, stimmt. Ich versuche mich immer wieder dran zu bedienen. Heute durfte ich für ein Newsletter einen Text schreiben. Dann dachte ich mir jetzt, neuer Podcast-Alert, Apple Podcast gibt es uns jetzt auch.
Ja.
So, was würde die KI denn da, ja, schreiben? Und,
ja,
die denkt auch manchmal so unmenschlich.
Ja.
Also wirklich, sie hat dann geschrieben, der Podcast erscheint im zweiwöchigen Turnus, dass der Algorithmus so… Das interessiert doch die Leser nicht, die Leserinnen. So.
Das ist halt eine Maschine, die,
ja,
das sagt.
Ja.
Ne? Aber ich kann mir vorstellen, was so für die Recherche ist es ja schon so, ne? Dass du im Grunde ja bei Google fragst, wie hoch sind die Frauentürme oder sowas. Und du kriegst eine Antwort. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge oder so Sachtexte oder Anzeigen und solche Sachen funktionieren bestimmt schon super. Und vielleicht sogar so Genre-Literatur. Es gibt Bücher, die folgen bestimmten Schemata. Sie sind, ne, das wollen auch die Leser. Die sind wirklich sehr gleichmäßig. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine KI vielleicht kann, ja. Es gibt ja auch Leser, die sagen, ich will immer genau diese Art von Buch haben und soll immer gut ausgehen. Vielleicht kannst du dann sogar selber bestimmen, ich will, das Buch soll ein Happy End haben und die KI macht das dann für dich. Das könnte ich mir vorstellen, aber momentan ist das noch nicht so. Also momentan mache ich mir noch wenig Sorgen.
Würdest du die KI fragen, beschreibe mir den Kölner Dom und das dann übernehmen? Nee, nicht mal das.
Nee, weil ich versuche ja, meinen Stil in meinen Text zu kriegen.
Ja.
Und ich muss da hingehen und diesen Kölner Dom am besten sehen oder ich schaue mir Fotos an und möchte meine Gefühle und meine Gedanken haben. Das kann eine KI mir nicht abnehmen, weil die kennen mich ja nicht. Ja? Kann nicht in meinen Kopf gucken. Die weiß nicht, dass ich in der Nähe von Köln mal gewohnt habe. Ja? Die weiß nicht, was für Gefühle ich dabei habe, wenn ich das anschaue. Und deswegen könnte sie es sachlich schon beschreiben, wie hoch, wie breit, wie alt, aber nicht meine Gefühle, wenn ich diesen Turm sehe. Aber das Spannende ist ja eigentlich, zu beschreiben, was fühle ich, wenn ich diesen Turm sehe. Was regt das in mir an? Das ist eigentlich das Spannende beim Schreiben. Wie soll die KI das machen? Das ist unmöglich.
Es macht mich richtig glücklich, was du mir gerade eben sagst, weil wir werden doch nicht überall ersetzt werden.
Es ist eine Hilfe.
Ja, KI wird auch nicht unseren Comedy-Sektor ersetzen. Ich frage sie regelmäßig, ob sie mir einen lustigen Witz erzählen kann und da war bis jetzt noch keiner lustig. Ich schreibe dann auch, erklär den Witz mir und nicht mal dann ist er lustig. Also ich weiß nicht, woher die da die Infos hernimmt.
Ja, spannend wäre es ja auch mal einen unlustigen Witz, oder? Weil ein Witz soll ja eigentlich von Haus aus lustig sein.
Da kann ich dir ein paar von der KI zeigen nachher. Ja.
Erzähl mir einen unlustigen Witz.
Der war wirklich, wirklich schlecht. Ein Teil unseres Formats sind die Random-Fragen.
Mhm.
Hast du Lust?
Ja, es ist logisch.
So, was?
Muss ich ja schnell antworten?
Nein, musst du nicht. Bis morgen wäre gut. Wenn du ein Haus in jeder Stadt der Welt besitzen könntest, welche Städte würdest du wählen und warum?
In jeder Stadt der Welt. Ich würde ein Haus in London besitzen wollen, da war ich gerade erst. Das ist eine tolle Stadt, ja, die hat mir sehr gut gefallen, weil sie grüner ist, als ich dachte und weil ich die Londoner wirklich cool fand. Ich würde kein Haus in Paris haben wollen, das ist mir zu eng und gar nicht so romantisch, wie man denkt, da war ich echt enttäuscht. Ein Haus in einer Stadt, ich brauche eigentlich gar kein Haus. Barcelona vielleicht, weil mein Lieblingsbuch heißt Im Schatten des Windes und das spielt in Barcelona und das ist eine tolle Stimmung, das würde ich mir, glaube ich, auch wünschen. Aber ich bin nicht der Typ für ein Haus. Ich bin lieber jemand, der überall mal sein möchte vielleicht und das frei entscheiden möchte. Ein Haus bindet mich zu sehr.
Ja, und ist auch viel Arbeit ein Haus. Genau, weil du kannst es ja dann nicht vor allen Dingen irgendwo im Ausland einfach stehen lassen und meinen, dass das niemand besetzen wird.
Das
oder
liegt
sowas.
Nicht so fest und dann musst du da irgendwie aufpassen. Und das mochte ich noch nie so. Also das ist nicht, Haus muss nicht sein.
Ja, also brauchst kein Haus unbedingt am Strand.
Nö, ich kann ja da Urlaub machen und dann fahre ich wieder woanders hin.
Ja, ist auf jeden Fall wieder mehr Flexibilität.
Ja.
Und Freiheit.
Ja.
Ja, schöne Antwort. Wenn du für eine Woche in eine fiktive Welt reisen könntest, welche Welt würdest du wählen und warum?
In eine fiktive Welt, die ich mir selber ausdenke. Naja, dann würde ich gerne wirklich, es klingt jetzt auch wieder, ne, es ist sehr kitschig, aber ich glaube, ich würde in eine friedliche Welt, würde ich gerne reisen. Ich würde gerne mal erleben, wie es ist, wenn wirklich auf der ganzen Welt Frieden ist. Das stelle ich mir wahnsinnig schön. Vermutlich wollte ich nicht weg. Wir sind leider weit davon entfernt, das hinzukriegen. Ich weiß, der Mensch wird es nicht hinbekommen. Ich bin da sehr naiv, aber das würde ich mir wünschen. Diese fiktive Welt, in der Frieden herrscht und in der wir uns einfach um andere Sachen kümmern können als um Kriege und Hunger und all diese Dinge, die gerade alles so beherrschen.
Eine Welt ohne Ärger, ohne Zorn, aber dann auch eine Welt ohne Trauer.
Naja, Trauer ist ja nicht unbedingt nur was Negatives, ne? Also, dass wir dann irgendwann auch von dieser Welt gehen müssen, gehört ja dazu. Und dazu gehört für mich auch Trauer. Das finde ich jetzt gar nicht. Natürlich tut es weh in dem Moment, aber es ist für mich nichts Negatives. Also Krieg ist schlimmer als Trauer.
Ja, und auch wütend sein heißt ja nicht, dass es keine friedvolle Welt ist. Genau. Jede Emotion hat ihre Daseinsberechtigung.
So ist es.
Ja. So, und damit kommen wir zur letzten Frage. Wenn du einen Fluch oder Zauber über jemanden aussprechen könntest, wen oder was würdest du verfluchen oder verzaubern und warum?
Ich möchte niemanden verfluchen. Das ist mir wirklich fern. Ich möchte niemanden verfluchen. Vielleicht möchte ich mit jemandem reden oder belehren, aber verfluchen sicher nicht. Und einen Zauber. Wen würde ich denn verzaubern wollen? Ich bin so, weißt du, ich bin so im Reinen mit mir. Ich bin so auch mit meiner Umwelt. Ich finde auch, jeder darf wirklich so sein, wie er ist. Ich will eigentlich da auch gar keinen Einfluss nehmen. Ich will auch niemanden verzaubern, glaube ich. Weder verzaubern noch verfluchen.
Nicht mal ein bisschen Putin verzaubern, dass er ganz viel Liebe in sein Herz hat.
Das habe ich ja schon mit der friedvollen Welt. Da wäre ja Putin schon
weg. Aber da bist nur du.
Nee, da dürfen andere auch sein. Da bin ich nicht alleine. Hoffe ich zumindest.
Mhm. Ja, aber auf jeden Fall richtig coole Ansichten, die du heute in diese Sendung reingebracht hast. Ich bedanke mich sehr für das Gespräch.
Ey, ich danke, dass ich hier sein durfte. Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal. Schaltet wieder ein, auch auf Apple Podcast, YouTube und jeder Podcast-Hosting-Plattform eurer Wahl. Ciao.
Ciao.